Alles nur sehr amüsant, diese Auseinandersetzung, ob ein Abwesenheitspfleger für Abgelebte bestellt werden kann.
Aber weißt du was, Christoph? Ich habe mir keine 40 Stück gekauft, weil ich kann die Patrone austauschen.
Plaudern mit Patsch. Wir schauen in die Akten von spannenden und spektakulären Fällen.
Moin Christoph.
Guten Morgen Steffi.
Du hast mir ein Stichwort mitgebracht, mit dem kann ich original gar nichts anfangen. Abwesenheitspfleger. Ich weiß nicht, also irgendwie hatte ich spontan das Bild von mir vor Augen, wie ich in Urlaub fahre und jemand kümmert sich in meiner Abwesenheit. Um die Wohnung, um den Hund, ich habe keine Ahnung. Was ist ein Abwesenheitspfleger?
Ja, ein Abwesenheitspfleger ist sozusagen ein Alleskleber im juristischen Sinn, nicht nur der Alliteration wegen. Der Abwesenheitspfleger, wann brauche ich ihn? Also wir haben einen Mandanten, der hat ein sehr schönes Grundstück im schönen Bundesland Brandenburg, wo ja alles, wie wir wissen, einfacher und rechtmäßiger vor sich hergeht. Und er hatte mannigfaltige Rechtsprobleme mit seinen Nachbarn, weil er sozusagen dieses Grundstück an einem Wasserlauf, nicht dem Griebnitzsee, erbte. Und seine Mutter war noch zu Ostzeiten sozusagen gezwungen worden, da gewisse Sachen aufzugeben. Das bekamen wir dann alles irgendwie zurück. Und er hat darauf einen Campingplatz der schöneren Sorte, den hatte auch schon seine Mutter und seit den 20er Jahren sein Urgroßvater betrieben mit Edel-Campinghäusern.
Glamping?
Glamping à la DDR. Dann gibt es irgendwie den Typ Rostock. Der ist schon ziemlich aufwendig, der Typ Rostock. Und den hatte natürlich jeder in der DDR-Zeit dann noch etwas ausgeweitet und umgebaut, sodass der Typ Rostock an jeder Ecke ein Dach mehr hatte. Das geschah natürlich immer ohne Genehmigung und ein Zimmer mehr. Und es war eine unsägliche Aufgabe, diese immer besonders formschönen Anbauten aus der DDR-Zeit doch irgendwie in eine sinnvolle Form zu rücken, weil sie natürlich auch von Flurstücksgrenzen oder so weiter nicht wissen wollten. Und was ich halt ein bisschen schade fand, dass die Leute, die da 30, 40 Jahre das Glück hatten, in einem solchen Typ Rostock zu wohnen, dass die auch in keinster Weise einsichtig waren, dass diese paradiesischen Zeiten vielleicht mal enden und derjenige, dem das gehörte, dann auch das ja irgendwie verwalten und gestalten muss und können muss. Kündigen darf man den Leuten nicht. Da gibt es einen Kündigungsausschuss, übrigens schon seit den 20er Jahren. Also auch die Weimarer Republik hatte ein paar Ansätze, um sozusagen den Leuten ihr Glück in den Kolonien, in den Arbeiterkolonien zu gönnen, ohne dass sie nun eine Kündigung befürchten mussten. Und es zeigte sich aber, dass inmitten dieses größeren Glamour-Campingplatzes, Typ Rostock, wie gesagt, sich ein Streifen befand, der nicht unserem Mandanten gehörte. Also ein Flurstück, das sich da durchzog, aus welchen historischen Gründen auch immer, das findet man ja öfters. Und man konnte auch gar nicht so genau verstehen, wie das entstanden war. Jedenfalls nach der Liegenschaftskarte gehörte das einer Dame. Die stand auch im Grundbuch drin. Der Nachteil war, dass sie irgendwie 1880 geboren war und wir nun doch annahmen, dass die Dame schwer zu erreichen ist. Jedenfalls ohne metaphysische Fähigkeiten nicht. Und das ist dann der Punkt für den Abwesenheitspfleger. Man beantragt nämlich beim Amtsgericht, dass ein Abwesenheitspfleger bestellt wird für die uns unbekannten, nicht anwesenden Erben und dass dieser Abwesenheitspfleger dann als sozusagen Vertreter mit uns auch entsprechend erforderliche Verträge schließen kann, mit unserem Mandanten, sodass man irgendwie dieses Grundstück ja nutzen, vermieten, kaufen, irgendwas kann. Nur das kann man halt mit 1860 geborenen Menschen nicht mehr. Wir hatten das, ehrlich gesagt, das Amtsgericht angeschrieben und gesagt, bitte rufen Sie doch dieses Grundstück mal auf und machen eine öffentliche Bekanntmachung und sagen, wer ist es und können wir nicht und sowas. Und dann bestellte eben das Amtsgericht einen Abwesenheitspfleger, worauf mein Kollege dann einen wunderschönen Schriftsatz verfasste und sagte, abwesend kann doch eigentlich nur eine lebende Person sein. Abwesend kann nicht eine Person sein, die ganz sicher nach der Lebenserfahrung Westeuropas nicht mehr leben dürfte.
Ja, gut, abwesend ist sie auch.
Sehr schön dazu ausgeführt, wie der Begriff Abwesenheit zu verstehen sei. Und nein, das Amtsgericht hat uns dann relativ säuerlich auf diese zwei pointiert geschriebenen Seiten geantwortet und hat gesagt, doch, der Abwesenheitspfleger sei hier das Richtige. Und jetzt kam die Überraschung, man habe ja aufgrund der Recherchen zur Bestellung für den Abwesenheitspfleger auch die Erben ausfindig gemacht. Das war jetzt für uns überraschend und aber auch schön. Jetzt haben wir ja jemanden, mit dem wir sprechen können. Voraussetzung ist natürlich, dass das Grundbuchamt uns vielleicht auch mitteilt, wer die Erben sind.
Ja, nein, macht's nicht.
Ja, da ist der Datenschutz natürlich ein Thema. Wobei man sich dann fragen kann, denn im Wege der Grundbuchberichtigung von Amts wegen müssten ja jetzt die Erben in das Grundbuch eingetragen werden, sodass ich dann zumindest ihren Namen kenne.
Ja, vor allem habt ihr nicht ein berechtigtes Interesse? Ich meine, da ist mittendrin ist da ein Stückchen Land, das ja irgendwie mitbenutzt. Im schlimmsten Fall wird da was draufgesetzt, ohne dass man darf.
Ja, also
ist ja ein bisschen schräg.
BBO, glaube ich, Grundbuchordnung, berechtigtes Interesse, sprichst du völlig berechtigt an. Wir sind leider keine Journalisten, sondern wir vertreten eben den Nachbarn. Der Nachbar hat aber ein Einsichtsrecht in das Grundbuch, aber das hilft natürlich nur, wenn die Namen auch ins Grundbuch eingeschrieben sind. Denn in der Grundbuchakte, die ja vom Grundbuch zu unterscheiden ist, dort stehen wahrscheinlich die ganzen Recherchen des Gerichts. Und da stehen vielleicht auch die Leute drin, die man angeschrieben hat und die nun sagen, wir würden gerne ins Grundbuch kommen oder auch nicht. Aber wir haben nur über 12 GBO Zugang zum Grundbuch. Also müssen wir wahrscheinlich warten, wenn nicht irgendwie da jemand Erbarmen zeigt, bis ins Grundbuch die Leute eingeschrieben sind und dann können wir sie kontaktieren.
Also ich finde das ja insofern, ich habe vorhin tatsächlich kurz, Abwesenheitspfleger kenne ich nicht, ich kenne nur Nachlasspfleger. Ich kenne nur Nachlasspfleger. Ja. Was ich mich jetzt gerade frage, man hat also die Erben ermittelt und bestellt aber davor oder danach, muss ja davor gewesen sein. Also nein, du kannst ja, sonst wäre es ja ein Nachlass, ich verstehe das alles nicht. Und vor allem, es entstehen doch Kosten für den Abwesenheitspfleger. Wollen das die Erben überhaupt? Also falls die Erben jetzt zuhören, da gibt es so einen Campingplatz, zugebaut mit Modell Rostock. Ja. In der Mitte ist ein Stückchen Land, das nicht dem Eigentümer des restlichen Grundes gehört. Falls ihr zuhört, meldet euch doch mal, vielleicht kommt da jemand ins Geschäft. Also das ist ja absurd.
Ja, hallo, meldet euch, wäre das Richtige. Und den Abwesenheitspfleger hat man zwischendrin beauftragt.
Also während der Ermittlungen quasi.
Während der parallel sichtlich laufenden Ermittlungen. Das mag dann auch, vielleicht haben wir uns da alle geirrt, dass man für Tote gleichwohl einen Abwesenheitspfleger bestellen
kann. Ist mein Rechtsgebiet, keine Ahnung.
Ja, hat mich dann auch in der Tiefe nicht mehr interessiert. Ich fand es nur sehr amüsant, diese Auseinandersetzung, ob ein Abwesenheitspfleger für Abgelebte bestellt werden kann. Offensichtlich geht das, aber gleichwohl hat das Amt parallel eben dann die Erben ermittelt. Und jetzt hoffen wir, dass irgendwie im gemütlichen Behördengang auch die Namen irgendwann mal uns zugänglich werden, sodass man da zu einer vernünftigen Diskussion mit Nachbarn kommen kann. Das Ganze hat jetzt irgendwie 1,5 Jahre gedauert.
Oh, es war so klar, Brandenburg. Also ich finde das schon wirklich sportlich. Welche Frage sich mir wieder aufdrängt, Christoph, wie immer, wenn wir über Brandenburg sprechen, da wird jetzt wieder gesagt, ja, die Namen können wir nicht rausgeben. Habt ihr mal gefragt? Haben wir dazu Erkenntnisse? Wurde gefragt bei den Erben, ob man sie euch benennen darf?
Ganz sicher nicht. Vielleicht noch als zum Abschluss folgende Klamotte. Ich habe einen ganz bösartigen Antrag auf Informationszugang beim Bundesinnenministerium gestellt über den Verlauf der Nichtverabschiedung des Transparenzgesetzes, den wir erinnern uns, die Ampelkoalition ja vereinbart hatte. Im Koalitionsvertrag, im Innenministerium saß man dann die geschlagenen 2 bis 3 Jahre auf dem Entwurf. Und es wurde nichts daraus. Man sieht so an der Kommunikation, warum. Da gab es also viele Leute, die massive Bedenken hatten und es kam nichts. Und auch mehrere Abgeordnete haben zu diesem Entwurf, der ihnen oder das, was auch immer bekannt war, Stellung genommen. Nun wollte ich auch die Stellungnahmen dieser Abgeordneten gerne kennen, die ja im Gesetzgebungsprozess aus irgendwelchen Gründen da Stellung genommen haben. Natürlich nicht beim Bundesinnenministerium. Die berufen sich auf Paragraph 5, in dem es 5 IFG, in dem es einen eigenen Paragraphen gibt über den Schutz des Mandats und interpretieren nun ausufernd den Mandatsschutz eines Abgeordneten dahingehend, dass darüber ein eigener Persönlichkeitsrechtsschutz besteht für mandatsbezogene Informationen. Das ist damals bei den sogenannten Montblanc-Füllern in extenso ausgebreitet worden, als man wissen wollte seitens der Presse, wie viel Montblanc-Füller auf Staatskosten denn ein Abgeordneter gerne haben wollte. Also der Abgeordnete Pofalla hatte damals etwa 44 Montblanc-Füller sich gekauft für seine Abgeordnetenpauschale, von denen er irgendwie 20 auf seinem Schreibtisch auf Stolz präsentierte. Der Schreibtisch stand aber dummerweise in seinem Parteibüro. Also es war natürlich nicht für seine Abgeordnetentätigkeit, sondern irgendwie sein Privatspaß. Und als dann die Abgeordneten begannen, die mit Vorzugspreisen an sie veräußerten, Montblanc-Füller mit Gewinn weiterzuverkaufen, fiel das ein paar Journalisten auf, aber Verwaltungsgericht Berlin, OVG Berlin-Brandenburg, sei Dank, das war mandatsbezogene Information, deshalb durfte das nicht herausgegeben werden. Nun kommen wir in die Situation, um zu sehen, ob ein Schreiben eines Abgeordneten, der sich zu einem Gesetzesentwurf verhält, auch eine mandatsbezogene Information ist. So, das Innenministerium, tja.
Überzeugt mich nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin.
Also der Kampf um die Daten geht weiter und wird an jeder Sache nach oben gezogen. Ein etwas souveränerer Umgang wäre sinnvoll. Vor kurzem habe ich entdeckt, 1766 gehörte Schleswig-Holstein ja den Schweden. Mhm. Und da gab es die Pressedruckfreiheitsverordnung. Ich betone es falsch, Freiheitsverordnung.
Und Verordnung, na klar, das sind die Verordnung. Ja.
Und im Anwendungsbereich dieses schwedischen Gesetzes war auch Schleswig-Holstein. Also man kann durchaus sagen, es gab mal Informationsfreiheit in Deutschland. Mittlerweile bestehen kleine neue Keime, aber man ist immer noch, man kann nur sagen, verklemmt bei der Herausgabe Informationen. Also, und jetzt komme ich, warum ich das mir einfällt, denn das Bundesinnenministerium hatte natürlich nicht die Abgeordneten gefragt. Die hätte man ja als allererstes fragen müssen, sind sie damit einverstanden, dass wir ihren Namen und ihr Schreiben rausgeben? Und wenn die Nein sagen, dann hat die Behörde kein Ermessen hinsichtlich einer Versagung mehr. Dann haben wir einen gebundenen Anspruch auf Zugang. Das hat das Bundesinnenministerium, immerhin Hüter im Kampf gegen Korruption und auch des Archives und aller möglichen Sachen, schlichtweg mal wieder bei der Gesetzesanwendung vergessen abzufragen. Und das finde ich doch brillant, dass also ausgerechnet das Innenministerium bei dem IFG, für das es zuständig ist, immer wieder Grundprinzipien der Anwendung vergisst.
Ja, vor allem, es ist ja nicht nur Anwendung des Gesetzes, Christoph, es ist ein Stück weit gesunder Menschenverstand. Ja. Also bei mir wäre es einfach Pragmatismus. Ich muss ja als Behörde zu jedem Mist einen Vermerk machen. Mhm. Der macht Arbeit. Bevor ich jetzt einen Vermerk dazu mache, warum ich rechtlich der Auffassung bin, dass das sensible Daten, bla bla blub, denke ich einfach, ja, ich könnte jetzt super lang Vermerk schreiben. Oder ich frage da einfach mal an. Weil wenn die einverstanden sind, habe ich auch gar keine Arbeit. Das wäre ja auch ein pragmatischer Ansatz. Und daher, ja, mein Tipp für alle da draußen, die in der Behörde, in einem Ministerium, in der Politik tätig sind, dauerhaft diesen Podcast abonnieren. Ich weiß nicht, wie oft wir in einzelnen Fällen schon drauf kamen. Ja, aber da wurde ja gar nicht nachgefragt. Mach das. Und dann habe ich noch einen super, super Lifehack von unschätzbarem Wert. Ich bin ja auch, ich habe ja auch einen Füller. Guck, meiner ist jetzt nicht so schick, ist nicht von Montblanc. Aber weißt du was, Christoph? Ich habe mir keine 40 Stück gekauft, weil ich kann die Patrone austauschen.
Ja,
ich komme mit einem Füller super weit.
Ich empfehle Herrn Pofalla, der mittlerweile in der Privatwirtschaft ist und dort seinen nicht wirklich verdienten Ruhestand feiert. Ja, kann man ja mal eine Ersatzpatrone für Mont Blanc schicken.
Das oder ein neues Tintenfest. Und es gibt ja tatsächlich noch welche, wo du aufziehen kannst.
Ja. Hm?
Gibt's auch. Also haben wir das Problem auch gelöst. Einfach mal nachfragen und den Füller wieder auffüllen. Hm. Zwei Probleme gelöst heute, Christoph. Das ging schnell. Ich danke dir.
Wunderbar. Vielen Dank, Steffi.
Bis dahin.
Wiedersehen.
Das war's für heute bei Plaudern mit Patsch. Werft einen Blick in die Shownotes. Folgt mir auf Instagram, YouTube und TikTok. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren.